Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Kader, Aufsichtsrat, Millionenspritze, Spielplan, Pokalspiel. Nach meinem Urlaub lasse ich mich von Leo erstmal updaten. Viel Spaß bei der Folge.
Er ist zurück aus dem Urlaub. Lars, wie war's?
Schön.
Top. Damit haben wir das Thema abgeschlossen. Ich frage nochmal nach. Wo warst du denn und hast du dich auch erholt? Kannst du ja unseren Leuten hier mal grob erzählen, wo du dich so rumtreibst in den warmen Sommermonaten?
Ja, ich war mit dem Campervan erst in Frankreich, dann kurz in Spanien, dann wieder in Frankreich und dann ging es zurück.
Wie lange warst du insgesamt unterwegs?
So knapp über 10 Tage, okay. Würde ich sagen, waren es.
Und viel WM auf den Campingplätzen unserer europäischen Nachbarn verfolgt oder gar nichts?
Fast gar nichts. Also wegen wirklich mal Fußballpause machen, Geoblocking, kein WLAN, keine Ahnung, gab viele Gründe, die das Ganze verhindert haben.
Aber du hattest ja jetzt von Anfang an auch nicht so Bock auf die WM. Hat sich jetzt also auch während des Turniers noch nicht eingestellt, ja?
Ja, am Rückreisetag hat dann Deutschland gegen Ecuador gespielt und ich bin original, da wollte ich gucken und dann bin ich original vor dem ersten Tor weggeratzt nach der 8 Stunden Autofahrt nach Hause.
Na gut, das kann ich verstehen. Grundsätzlich, wie findest du die Trinkpausen? Auch weil du wirst es ja mitbekommen haben.
Nee.
Hast du gar nichts mitbekommen?
Ja, ich habe natürlich mitbekommen, dass da Trinkpausen sind. Sollen sie machen.
Es kotzt mich so an. Ich finde, dass Fußball jetzt in Vierteln gespielt wird, macht mich absolut wahnsinnig. Ich wirklich drehe vollkommen durch, wenn diese scheiß Trinkpause bei 18 Grad im Schatten kommt.
Na gut, in manchen Stadien ist wärmer, in manchen.
Ja, aber die sind alle klimatisiert in der Regel, da brauchst du keine Trinkpause. Macht mich wahnsinnig. Aber 1-2 Regeln finde ich eigentlich gar nicht schlecht, die jetzt so mit dazugekommen sind. Also A, dass es viel mehr VAR-Überprüfungen gibt, also auch bei falschen gelben Karten und bei Eckbällen. Und was ich auch gut finde, dass so Zeitspiel ein bisschen klarer geahndet wird und dass dann auch einfach der Ballbesitz übergegeben wird, wenn Einwürfe nicht schnell genug ausgeführt werden, zum Beispiel.
Das finde ich zum Beispiel gut. Mit den Wechseln finde ich auch nicht schlecht.
Ja, finde ich auch gut. Also das sind 1-2 Sachen, die man sich, glaube ich, sogar übernehmen könnte für den Bundesliga-Alltag, aber bitte nicht diese Kack-Trinkpausen. Das verändert auch ein Spiel komplett. Also gut, es verändert einfach das.
Im Sommer wird es sie ja weiterhin geben, die gibt's ja oder gab es ja situativ auch hier.
Ja, genau, das stimmt schon, aber halt, genau, wenn dann mal 40 Grad sind, so wie jetzt am Wochenende, ist das ja auch vollkommen okay. Aber wenn die da irgendwo bei, in Amerika oder in Kanada bei 18 Grad spielen und da wird eine Trinkpause einfach nur reingeschmörgelt, damit wieder Werbekohlen rausfinanziert werden können, dann ist das nicht mehr mein Fußball, wie man so schön sagt. Oh. Deine auch nicht.
Herrlich. Geht mir das Herz auf bei diesen Takes.
Ja, gut. Also, wie viel hast du denn von Eintracht Braunschweig mitbekommen in der Zeit?
Auch wenig. Ich habe dann immer mal so geguckt, was du gemacht hast.
Okay, in der App meinst du. Ja, also es ist ja relativ viel passiert, muss man ehrlicherweise sagen. Du bist gegangen, da war noch Jens-Uwe Freitag, Vorstands.
Ja, und da bin ich auch
Aufsichtsratsvorstand.
Also ganz grundsätzlich, wenn ich diese 2 Wochen alleine gewesen wäre, dann wäre original nichts passiert. Und du warst da und gefühlt gab es jeden Tag 5 Pressemitteilungen.
Meinst du, mir wurde das Leben wieder leicht gemacht und dir wird es jetzt schwer gemacht, wenn ich bald 4 Monate weg bin?
Glaube ich auch nicht. Dann läuft ja schon wieder die Vorbereitung. Dann gibt's alle 5 Tage mindestens ein Testspiel. Das wird schon irgendwie klappen.
Findest du den Wirbel um das Testspiel gegen Liefering gerechtfertigt? Also vielleicht Kontext, dann kannst du noch mal länger überlegen. Eintracht spielt ja im Trainingslager auf der Rückreise gegen den FC Liefering am Abreisetag. Glaub sogar vormittags, damit es perfekt in die Reiseplanungen reinpasst. Liefering ist ja das Farmteam von Red Bull Salzburg, also im RB-Konzern angedockt. Und darum gibt's ja zumindest mal ein bisschen Kontroversen, insbesondere aus der Fanszene. Gerechtfertigt oder nicht?
Naja, aus Sicht der Fanszene insofern gerechtfertigt, dass sie ihrer Position treu bleiben, denn auch im Winter hätte Eintracht ja schon gegen RB Leipzig getestet und das wurde dann, meine ich, auf Druck der Fans abgesagt.
Ja, aber siehst du
Ja, ganz grundsätzlich aus Sicht der Profis ist es ja, du fährst dahin, kannst noch mal einen hochklassigen Test machen und kannst von da aus nach Hause fliegen. Also es, so beide Seiten haben ihre Argumente und sicherlich muss es da dann ja vielleicht irgendwann mal eine Grundsatzentscheidung geben. Setzt sich der Verein da mit dem Hintern drauf, dass die Fans das nicht gut finden und dass sie dieses Konstrukt nicht unterstützen wollen? Oder lenkt man halt ein und schließt Testspiele gegen solche Clubs, GmbHs, was auch immer, kategorisch aus?
Ja, und auf welcher Seite würdest du dich positionieren?
Ja. Beim Thema Testspiel bin ich irgendwie emotionslos und würde sagen, sollen sie das doch machen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass ein RB-Club ins Eintracht-Stadion kommt und man da eine offizielle Saisoneröffnung macht, sondern das wird höchstwahrscheinlich vor ein paar hundert Leuten auf diesem Trainingsgelände da stattfinden und dann, ja, macht halt und fliegt dann nach Hause.
Ich finde auch, der sportliche Wert ist da, glaube ich, höher. Aber verstehe auch ehrlicherweise die Argumente aus der Fanszene heraus. Dann spricht man einmal drüber und fertig ist. Aber ich verstehe genauso die Argumentation, dass das einfach ein sehr guter Testspielgegner an einem sehr guten Zeitpunkt ist, den man sich dann auch einfach, gerade auch aus den Lehren der vielleicht der Vorbereitungen, ne? Du hast gesagt, im Januar wurde das RB Leipzig Testspiel verhindert und erinnere dich mal letztes Jahr im Sommer, da durfte doch, wer war das, Twente Enschede auch hier nicht anreisen zur Stadioneröffnung, weil die Polizei dort einen Riegel vorgeschoben hat. Also da hat Eintracht ja auch so ein bisschen missliche Erfahrungen gemacht. Kam da nicht als Ersatz Energie Cottbus oder so?
War Hansa Rostock kam.
Hansa Rostock, genau. Und da war die sozusagen die Generalprobe für die Bundesliga, zweite Bundesliga ja auch ein Stück weit in den Sand gesetzt. Und deshalb
ein Stück weit bemerkenswert, dass Eintracht nach Österreich fährt und dann aber nicht auf irgendein Team trifft, was da auch im Trainingslager ist, sondern tatsächlich nach Linz fährt und nach Liefering.
Dabei könnte man jeden Tag auf dem hotelinternen Trainingsplatz gegen Dynamo Dresden testen.
Ja, die auch ja genau, die Fans untereinander, Wald und Wiese.
Boah, genau, weil die sind ja genau miteinander gemeinsam untergebracht, wo trainieren unabhängig voneinander. Der eine kriegt wahrscheinlich eine richtig schön gepflegte Anlage mit wunderbarer Bewässerung und der andere spielt auf so einem Pferdeacker. Mal gucken, wen es trifft. Ich hätte da ja eine Vermutung. Aber du fährst hin, ne?
Ich fahre hin.
Mit dem langen Ole, der hier letzte Woche mit drin war, und mit Thierry, dem stillen Helden dieses Podcasts, der da hinten hinter einem großen Fernsehbildschirm sitzt. Und ihr seid sozusagen Team Trainingslager.
Ja, ohne meine Trainingslager-Ehefrau Tobi.
Ja, liebe Grüße, wir vermissen dich.
Ja, weiß gar nicht, wie ich das aushalten soll.
Ja, Tobi Feuerhahn, auch noch in Elternzeit, kommt Ende August wieder, ne? Mhm. Das heißt, du bist ungefähr 6 Wochen ohne uns beide. Wirst du das aushalten, allein emotional?
Wahrscheinlich, emotional wird es schwierig und wahrscheinlich wird man es mir auch je mehr Zeit vergangen ist, ansehen. aber dann freue ich mich natürlich erstmal auf die Rückkehr von Tobi. In Richtung Pokalspiel müsste er wieder da sein. Und ja, du kommst dann ja gefühlt nächstes Jahr erst wieder.
Ne? Ich komme zur Jahreshauptversammlung wieder. Also da haben wir jetzt zwei perfekte Überleitungen eigentlich. Fangen wir mit der ersten an. Wir haben noch gar nicht inhaltlich über Union Berlin gesprochen. Das Spiel wurde jetzt terminiert, erste Pokalrunde. Ich finde, es ist ein super Gegner für die erste Runde. Aus zweierlei Hinsicht. A, Fanszene und Co., das wird bestimmt stimmungsvoll. B, sportlich auch machbar. Was sagst du?
Auf jeden Fall. Wobei ich Union noch nicht so richtig einschätzen kann. Da ist ja auch noch nicht so viel passiert. Trainer ist neu. Da wird sicherlich auch im Kader noch ein bisschen Bewegung reinkommen. Und trotzdem finde ich, es ist so ein Bundesligist, der vielleicht auch mal eher stolpern kann, als wenn du gegen so eine, so gegen Paderborn oder Augsburg, da habe ich eher den Eindruck, dass das nicht die Spiele sind, in denen du als Underdog oder als Zweitligist das Spiel ziehst.
Ja, Eintracht hat dann schon zwei Pflichtspiele gemacht. Der Spielplan kommt diese Woche raus, ne? Ende dieser Woche. Und Union Berlin startet dann. Folgende These, Lars. Angenommen, Lustrinelli heißt, glaube ich, der neue Trainer von Union, stimmt's? Irgendwie so ähnlich, oder? Der verkackt die Vorbereitung komplett. Und der Union Berlin merkt nach 4 Wochen, ey, wir müssen hier unbedingt einen Schlussstrich ziehen. Wir müssen den Trainer entlassen. Wir brauchen eine Interimslösung. Wer ist U19-Trainer von Union Berlin und könnte dann einspringen? Es ist, sag du's,
der Jenser.
Der Jens Hertel. Kommt der als Trainer von Union Berlin ins Stadion von Eintracht Braunschweig weil er Lustrinelli ersetzen muss? Wie hoch schätzt du die Chancen ein?
0%.
Ehrlicherweise schon. Ich wollte nur den Take machen.
Also, es gibt auch den einen oder anderen Club, der schon mal nach 3 Spieltagen den Trainer rausgedonnert hat. Aber schon vor dem DFB-Pokalspiel gegen den Zweitligisten, das wäre schon eine heiße Nummer.
Das, ja, stimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr gering. Aber wäre natürlich eine schöne Geschichte, wie man so schön sagt, oder?
Ich glaube, der Lustrinelli wird dann schon noch hier im Eintrachtstadion auflaufen.
Ja, aber wird bestimmt eine gute Sache. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Eintracht da überrascht. Die waren ja jetzt letztes Jahr schon sehr nah dran gegen Stuttgart, die ja deutlich besser noch sind als Union Berlin. Also von daher, why not?
Und ich hätte aber eigentlich gedacht, von den Paarungen, die ich mal so gescannt habe, dass Eintracht mehr Chancen hat auf so ein Spätspiel.
Mhm, stimmt, weil sonst die ganz großen Duelle auch nicht mit dabei waren.
Ne? Ich glaube, das heißeste Ding ist Stuttgart gegen Rostock. Mhm. Andersrum. Mhm. Und irgendwas habe ich noch vergessen.
Ja,
gut, Bayern und Dortmund spielen ja erst im September. Richtig. Deswegen hatte ich die Paarung Eintracht gegen Union so als Duell zweier Traditionsclubs schon auf dem Schirm für einen besonderen TV-Spot.
Mhm. Ja, schade. Aber trotzdem sollen sie die einfach mal weghauen. Gibt es, glaube ich, 700.000 Euro on top für die zweite Pokalrunde. Davon würde sich sicherlich der Investor Michael Kölmel erstmal einen Teil abzwacken. Der hat ja noch ein bisschen was gut bei der Eintracht. Aber trotzdem, mehr Geld ist immer mehr gut. Und das sollten sie auch mit der zweiten Pokalrunde schaffen. Zweite Überleitung, die du mit angerissen hast, war die Jahreshauptversammlung im November.
Ich glaube, die hast du selber mit angerissen, aber.
Ich wollte dir auch ein bisschen Lob erteilen, weil eigentlich ist ja Tobias Feuerhahn der Überleitungsmeister, aber in dessen Abwesenheit scheinst du in diese Rolle reinzuwachsen. Jetzt musst du noch ungefähr 6 Piefen jeden Tag wegziehen und ein bisschen mehr an deiner Whisky-Stimme arbeiten und dann könntest du praktisch als Tobias Feuerhahn durchgehen.
Ich glaube, das passiert beides nicht mehr in diesem Leben.
Glaube ich auch nicht. Jahreshauptversammlung. Also, wir haben einen wieder veränderten Aufsichtsrat, denn jetzt ist kürzlich doch noch Thorsten Sümmlich zurückgetreten aus dem Aufsichtsrat. Der ist ja nicht in diesem Dreierbeben mit zurückgetreten mit Jens-Uwe Freitag, Hildegard Eckert und Hartmut Rickel. Da hatten ja schon eigentlich alle gedacht, ey, warum geht denn der Sümmlich jetzt nicht mit? Denn der stand ja auch mit auf dem Plakat, das die Fans hochgehalten haben. Der stand mit im Newsletter, den die Fans rumgeschickt haben. Und der stand natürlich voll mit in der Kritik an der sportlichen Expertise dieses Gremiums. Und er hat es nicht getan. Und die Pressemitteilung, die dann jetzt vergangene Woche kam, rund um seinen Rücktritt, die legte nahe, dass er auch gerne weitergemacht hätte. Nur, dass ihn das Gremium dann letztlich gebeten hat, zurückzutreten. Er hatte wohl eher das Gefühl, sozusagen der Einzige zu sein, der jetzt noch ja so schlechte Nachrichten produziert, während dem Rest schon so ein bisschen Wind unter den Flügeln gewachsen ist. Insbesondere durch Ulrich Wegner, der hier an seinen ersten Tagen wirklich viel anzustoßen scheint und gut voranzukommen. Und wenn du dann jemanden hast, so als metaphorischen Bremsklotz, um den es weiterhin jedes Mal Diskussionen gibt, weiter Kritik gibt, dann hält das vielleicht auf. Und so war es dann womöglich der richtige Schritt, das auch freizugeben und Thorsten Sümmlich aus dem Aufsichtsrat dann eben auch rauszunehmen. Wie siehst du die ganze Nummer? Also vielleicht auch mal mit dem größeren Rahmen, weil seit Dezember 2024 oder jetzt seit anderthalb Jahren sind 5 Aufsichtsratsmitglieder zurückgetreten. Katja Wittfurt plus die 4, die wir eben aufgezählt haben. Das ist ja schon ein ganz schöner Schlag.
Ja. Das Thema Thorsten Sümmlich begleitet uns ja auch schon ein bisschen. Auch der wurde ja mal abgestraft. Ich weiß gar nicht, ob es eine Nichtenthaltung damals gab. Es war aber relativ knapp, meine
ja,
ich, als
genau,
wir in der
VW-Halle
saßen.
Katja Wittfurt wurde nicht entlastet und Thorsten Sümmlich wurde gerade so noch entlastet. Ja, das war der Unterschied.
Gemeinsam mit Jens-Uwe Freitag.
Genau, die haben die Denkzettel bekommen damals.
Ja. Und ja, dass diese beiden dann nochmal herausgepickt wurden von der Fanabteilung oder von der Fanszene auch mit Transparenten. Das war ja schon ein deutliches Signal, dass man zumindest von der Seite aus sehr unzufrieden damit ist. Und ich glaube, es wäre für Thorsten Sümmlich gesichtswahrender gewesen, wenn er gleich mit zurückgetreten wäre. Mhm. Und gleichzeitig sind die Gründe, warum er geblieben ist, ja doch so ein bisschen im Unklaren geblieben.
Ja, ich glaube, das stimmt, man wusste nicht so recht, offiziell, warum er nicht zurückgetreten ist in diesem Schwung der ersten drei. Und es wird jetzt auch hinten raus ja nicht offiziell erklärt. So, von daher bleibt es eigentlich nur ein Rätselraten. Ich denke mal, es wird so eine Art na Trotz gewesen sein, um zu sagen, ich ziehe das jetzt durch, egal was die da draußen sagen. Ich bin ein Kämpfer, ich war als Spieler schon immer ein Kämpfer. Sowas könnte ich mir vorstellen, aber ja, dazu gibt es ja keine weiterführenden Aussagen. Ja.
Und die Arbeit des Aufsichtsrates war ja in den vergangenen Jahren bei der Eintracht eh immer unter einer besonderen Beobachtung, stand oft auch unter keinem guten Stern. Es gab viele, viele kleine Stolperfallen, in die die Mitglieder immer mal wieder reingetreten sind, sei es durch ja Nichtkommunikation, vielleicht auch mal schlechte Kommunikation, schlechte Entscheidungen, die dem Gremium zugeschrieben wurden. Und ich vermute einfach, dass wenn sich das nicht ändert, dann wird es auch einfach so weitergehen. Also wenn sich die grundsätzliche Arbeit des Aufsichtsrates nicht ändert oder das Verständnis dieser Aufgabe, weil dann kannst du alle halbe Jahr die Namen unter den kritischen oder auf den kritischen Bannern austauschen. Das wird so weitergehen. Aber ich finde auch, dass die Schritte, die jetzt passiert sind, zumindest mal ja so ein bisschen Aufbruchsstimmung versprechen.
Finde ich auch. Und in dem Kontext ist es halt zwangsläufig, dass dann Thorsten Sym nicht gehen muss als derjenige, der das Ganze aufhält. Und das scheint ja dann auch eine konsequente Entscheidung oder zumindest ein Druck gewesen sein von Ulrich Wegner und den restlichen Aufsichtsratsmitgliedern in Richtung Thorsten Sym nicht zu sagen, pass auf, Junge, das ist jetzt hier eine blöde Sache, aber geh, weil dann ist Ruhe. Und jetzt tritt vielleicht wirklich genau das ein, was wir eigentlich seit Jahren hier uns wünschen für diesen Aufsichtsrat, nämlich, dass er wirklich in Ruhe arbeitet, dass er im Hintergrund arbeiten kann, dass er die Geschäftsführer in die Verantwortung stellt, dass die bessere Rahmenbedingungen haben als in den Jahren zuvor, dass infrastrukturell vielleicht das ein oder andere Thema wirklich angegangen wird und dann hat der Aufsichtsrat vieles richtig gemacht.
Ja. Es gibt jetzt ja auch einen Sparringspartner mit Lars Wilhelm Baumgarten. Ja.
Viel Lars mittlerweile bei Eintracht Braunschweig, ne?
Ja, finde ich gar nicht so schlecht.
Ja, Lars Wilhelm Baumgarten. Und du natürlich, Lars Feuerhahn.
Ja, aber vielleicht gibt es ja jetzt auch noch so ein Pferderennen-Event auf der Tatanbahn.
Ey, bestimmt, bevor sie irgendwann mal abgerissen wird, hoffentlich. Mhm. Mal gucken. Jetzt sind wir beim Aufsichtsrat. Ich wollte noch in eine Sache hinaus Richtung, wir müssen wahrscheinlich auch noch über Transfers und Co. sprechen, oder? Jetzt sind wir noch gar nicht, wir haben hier schon eine Viertelstunde, aber haben noch gar nicht über den Kader gesprochen. Wollen wir das mal langsam machen?
Machen wir.
Ich leite es dir ein, okay? Am Donnerstag gehen die Testungen hier in Braunschweig los. Da wird geguckt, wer mit ein bisschen zu viel Gewicht aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Ich habe gesehen, Torben Hoffmann wird auf jeden Fall nicht mit zu viel Gewicht zurückkehren. Der ist ja komplett braun gebrannt. Also das ist absoluter Wahnsinn. Der hat 6 Wochen nur in der Sonne gebrutzelt. Guter Mann wird dabei sein. Genauso wie 9 Neuzugänge. 9. Lars, letztes Jahr, wie viele Neuzugänge waren beim Trainingsauftakt dabei?
Neue Neuzugänge.
Jetzt nicht eingerechnet Torben Hoffmann und Lino Tempelmann.
Lukas Frenkert?
Ja, und damit endet diese Liste.
Also wenn wir uns nicht vertan haben.
Aber es endet mit Frenkert. Heiner Backhaus, der war auch als Trainer neu. Aber
und selbst das war ja ein knappes Ding.
Ne? Mhm, stimmt, jetzt fast bald Trainingsauftakt ohne Trainer gehabt. Aber jetzt sind es 9. Und mit Noah Katterbach, der jetzt am Montag noch nicht fix verkündet ist, aber sieht so aus, als würde das heute passieren, wäre er eben die Nummer 9 und jemand, der auch eine Startelf-Ambition und Potenzial mitbringt, oder?
Wenn die Knie denn halten.
Ja.
Aber ansonsten ist das natürlich ein Spieler, der schon anderswo oder in anderen Sphären unterwegs war beim 1. FC Köln und beim HSV, den die Eintracht in einem anderen Szenario wahrscheinlich gar nicht gekriegt hätte.
Und die wollten den ja auch schon 3-mal haben, glaube ich, jetzt. Oder zum 3. Mal jetzt. Ne? Im Winter wäre es fast soweit gewesen.
Und davor mit Daniel Mayer in der Zweitligasaison. Da hätten sie, glaube ich, ihn und damals Steffen Tigges gerne gehabt.
Aber jetzt ist Noah Katterbach da in einem Vertragskonstrukt, das dann doch schon so ein bisschen überrascht. Also Katterbach hatte eigentlich beim HSV noch bis 27 Vertrag. Hat diesen Vertrag jetzt aber nochmal um ein Jahr verlängert. Wird zur Eintracht ausgeliehen für ein Jahr. Und Eintracht kann ihn dann für 200.000, 300.000 Euro irgendwas dazwischen nächstes Jahr per Kaufoption fest verpflichten. Für Eintracht natürlich eigentlich gutes Modell. Kannst dir ein Jahr angucken, ob, wie du gesagt hast, die Knie halten, ob der eine echte Verstärkung ist. Und dann kriegst du einen nächstes Jahr 26 Jahre alten Linksverteidiger, der vielleicht dann mal wieder eine Saison durchgespielt hat, für einen recht schmalen Taler. Also ist ja ein sehr risikoarmes Modell, ne?
Ja, klingt erstmal nach einem guten Deal.
Ja, hoffen wir mal, dass das auch so durchgeht. Dann kannst du links hinten schon die Planstelle dicht machen. Hast mit Sanchez, dem Tristan Wagner und auch Sanusi Bar 3, 4 Leute, die das spielen können. Rechts hinten Aydin, Kovacevic, auch nochmal Sanusi Bar, 3 Leute. Innenverteidigung mit 5 Leuten dicht. Frenkert, Hoti, Elas, Bräunig, Jekyll, Torwart dicht. Wobei, da brauchst du noch einen neuen Dritten, aber das ist vielleicht nicht ganz so entscheidend. Und Mittelfeld, Zentrum sieht für mich sehr gut aus. Brauchst vielleicht rechts
Flex. Flick, Di Benedetto, Max Marie, Lino Tempelmann.
Robin Häuser, Johan Gomez, Rebiger. Jona Borsum ist da, der ja auch zur Vollmaschine geworden ist. Freund dieses Podcasts, liebe Grüße. Ein guter Mann. Hoffen wir, dass der eine faire Chance bekommt. Oder aber, als du so ein Topspieler wird, der dann oben mittrainiert und die U23 schön in die Oberliga bombt.
Ja, wobei das
in die Regionalliga bombt.
Ja, so wobei das nach einer Saison Regionalliga bei Kickers Offenbach wahrscheinlich sogar zu wenig wäre und du ihn eher,
ja,
wenn du ihn nicht bei den Profis siehst, zumindest in diesem Jahr, ja, dann musst du den nach Meppen schicken oder vielleicht auch noch mal zu Michi Schiele.
Wollte
der hat
sagen.
Ja Bock auf ehemalige Braunschweiger.
Genau.
Tarsis Bonga, Marco Rajkovacic.
Ja, und vielleicht wäre das als beim Aufsteiger in der dritten Liga gute Option, wenn es in Braunschweig dann eben nicht reicht. Aber hoffen wir mal. Der Junge hat sich ja gut entwickelt, auf jeden Fall.
Auch gut geputzt in der Regionalliga, ja. Südwest. Ne?
Und die ist echt anspruchsvoll. Also das ist ja keine Kirmesliga, ne?
Ich würde sagen, zusammen mit der Weststaffel ist das die stärkste.
Ja, die Oststaffel ist, glaube ich, auch also einfach extrem intensiv. So, aus der kommt der Tristan Wagner von
Greifswald.
Greifswald, genau, von dem Club von Toni Kroos' Vater.
Gibt es immer super viele verrückte Ergebnisse in der Nordost, finde ich.
Aber ich finde die geil.
58 Berliner Teams.
Die Regionalliga Nord ist eigentlich die langweiligste, finde ich.
Und die schwächste.
Ja, wahrscheinlich schon. Aber deswegen würde ich mir für Schöningen auch wünschen, dass die in die Regionalliga Ost gehen. Das wäre geil. Wenn da die ganzen Traditionsteams dann nach Schöningen kommen, oben auf dem Berg ins Elmstadion. Aber wir schweifen so ein bisschen
ab, oder? Ob das so gut wäre, wenn sich da so die ganz hart gesottenen Fanszenen im Wald vergnügen?
Auf dem Bonanza-Parkplatz. Like wer es kennt. Und dann schweifen wir so ein bisschen ab vom Kader. Wir haben eigentlich, wenn dann Katterbach kommt, alles fertig geplant, bis auf den Angriff. Also Torwart, gut, neue Nummer 3, mal gucken. Abwehr, Mittelfeld, fix. Und dann hast du vorne noch 2 Positionen, die du verstärken willst. Mit dem.
Die hast du ja auch schon beschrieben, glaube ich, ne?
Mit dem linksfüßigen Rechtsaußen und einem richtig schicken Mittelstürmer. Und du kannst bestimmt mal 2, 3 Namen hier einfach reinschmeißen, ohne jegliche Verantwortung, ohne jeglichen Informationshintergrund.
Ich komme aus 2 Wochen Urlaub, habe mich nicht viel damit beschäftigt, nirgendwo rumgewühlt. Aber ich vermute mal, wenn du dir die bisherigen Stürmer im Kader anguckst, dass da irgend so eine 1,90 Kante kommen muss.
Ja, das würde ich mir auch freuen.
Ja. Und dann gibt's ja sowas wie Oskar Wilhelmsson, der in Münster aktuell noch unter Vertrag steht, aber ein bisschen verletzt ist. Vielleicht hat, also Hertha verkauft ja gerade alles, vielleicht wollen die Luca Schuler noch loswerden. Vielleicht gibt es ja auch irgendeine spannende Option im Ausland. Ich habe vorhin schon mal geguckt, ob es irgendwelche spannenden Torjäger in der 2. niederländischen Liga gibt. Mhm. Die waren alle so klein.
Aber ich würde mich richtig über einen Sturmhünen freuen.
Ja, wie heißt nochmal der, haben wir beim Mittagessen drüber geredet, wie heißt nochmal der von Gladbach?
Canschwara. Ich meine der Tscheche, ne? Ja. Tscheche, Canschwara, das ist ein schöner Zungenbrecher für uns alle. Also so ein Typ würdest du dir ja wünschen, wenn er sich schön reinknallt, Davy Selke-mäßig.
Genau, am besten auch so ein richtiger Vollassi.
Ja, so ein richtiges Arschloch. Entschuldigung, aber so ein Arschloch.
Also gar nicht mal negativ gemeint, sondern einen, der den Gegner auch mal so ein bisschen zwickt, Ellbogen rausstellt.
Das würde ich dieser Truppe generell wünschen, dass du halt einfach auch so ein bisschen ellenbogenmäßiger und ekelig wirst. Dass du da einen reinstellst, der einfach auch ein Assi ist. So im positiven Sinne einfach. Jemand, der komplett wehtut dem Gegner und dir aber auch deine 10, 12 Tore schießt.
Das war ja in der vergangenen Saison auch so ein kleines Manko, dass diese Truppe vielleicht ein Stück weit zu lieb war. Und ich sehe diese Lücke auch noch nicht besetzt.
Wobei ich finde, dass Jovan Mijatovic solche Ansätze hat, dass der auch so ein bisschen in den Infight geht, auch mit seinen Gegenspielern, sich auch nichts gefallen lässt. Und wenn ich das richtig bei Instagram verfolge, wir sind ja da auch in seiner Freundesliste und können alle seine Storys sehen, dann hat er sich noch mal gut aufgepumpt im Sommer. Und er hat sich natürlich verlobt. Also da gibt's keine Ablenkung mehr. Der Mann ist jetzt voll fokussiert.
Ja.
Traust du ihm denn?
Meinst du, wenn du verlobt bist, wirst du dann auch noch mal gleich so ein bisschen
Thomas Müller hat's geholfen. Der ist gleich ganz früh schon verlobt und verheiratet gewesen. Gut, die sind mittlerweile getrennt, glaube ich, oder? Müssen wir mal deine Frau fragen, die weiß das besser.
Studio Blau-Gelb, Celebrity Edition.
Ja. Trotzdem wird noch ein Mittelstürmer kommen. So, davon sind wir mal überzeugt. Es wird noch ein Rechtsaußen kommen, der am besten linksfüßig ist. Und dann schauen wir mal, ob am Ende der Transferperiode noch irgendeine coole Leier aus der Bundesliga vielleicht aufgeht. Oder ob Wolfsburg einen von seinen 37 Profispielern noch per Leier abtreten möchte.
Ja. Ich weiß nicht, was. Wer hat denn, also einen linken Fuß muss er haben?
Ja, das soll ein inverser Außen sein. Arjen Robben-Style. Weil Lars Konetka war doch bei Bayern, als Ribéry und Robben dort geglänzt haben, als inverse Außen. Und dieses Bayern-Modell, ich will jetzt natürlich hier nicht zu viel Vergleiche ziehen, kann ja hier in Braunschweig auch funktionieren.
Ist das nicht gerade auch das Leroy Sané-Modell?
Ja, das funktioniert ja wieder mal klasse.
Du hast doch das Trikot an.
Ja, für alle, die das nur akustisch vernehmen hier. Ich sitze hier natürlich im Deutschland-Trikot, weil die Mannschaft heute Abend spielt. Und darf man eigentlich die Mannschaft noch sagen? Oder hat das Olli Bierhoff damals total verkackt? Hat er, ne? Zurück zur Eintracht.
Ja.
Nämlich ein Thema noch, oder zwei. Bei der Suche nach den Neuen, spielt ja auch das Geld immer mal wieder eine gute Rolle. Jetzt haben wir vergangene Woche mal rausgefunden, dass Eintracht für die Einsätze von ihren jungen Spielern in der vergangenen Saison mal locker die Millionengrenze geknackt hat. Und das ist natürlich mal eine richtig geile Sache, oder?
Die kann Eintracht auf jeden Fall gut gebrauchen. Wahrscheinlich werden sie auch gebraucht, um irgendwelche Lücken zu stopfen.
Genau.
Vielleicht noch mal irgendwas vom Winter zu decken oder auch der Flick-Transfer ist ja ins nächste Geschäftsjahr gewandert durch diesen Klausel-Deal. Aber ein bisschen was wird sicherlich überbleiben, um es in den aktuellen Kader zu stecken. Und wir reden jetzt über diese zwei Positionen. Aber das nehme ich jetzt einfach mal als Fakt an, dass auch bis hinten raus was passieren kann, was passieren wird. Und wenn sich da noch mal eine nette Möglichkeit ergibt, dann gibt's vielleicht auch noch mal einen On-Top-Spieler.
Ja.
Und vielleicht gibt's ja auch noch Abgänge,
genau,
wenn sich irgendwo anders was in Bewegung setzt. Torhütermarkt ist ja leider auch noch nicht ganz so still.
Nein, du darfst es nicht beschreien.
Aber ich glaube auch, dass RTH hier bleibt.
Ich glaube
auch. Nach vielen Padel-Sessions hat er sich hat er sich bestimmt dazu durchgerungen.
Glaube ich auch. Also glaubst du denn eigentlich, weil Eintracht hat ja nun in den letzten Transferperioden auch signifikant Geld eingenommen, Chris Conte, Rayon Philippe und jetzt diese 1,2, 1,3 Millionen von der DFL. Bisher ist ja auch nur für Sturm von Freiburg eine Ablösesumme fällig geworden. Glaubst du, Benny Kessel saved die Kohle zusammen, um im Winter die 4 Millionen knapp für Jovan Mijatovic bezahlen zu können?
Möglich. Beim Blick auf die letzten Jahre muss man ja sagen, dass die Eintracht wahrscheinlich auch viel dafür tut, das Eigenkapital mal wieder ein bisschen aufzustocken, um vielleicht für andere Sachen ein bisschen Spielraum zu haben.
Genau, das musst du auf jeden Fall machen. Wenn du hier mal irgendwie irgendwann ein neues NLZ hinstellen willst oder ans Stadion ran willst, dann hilft jeder Hunderttausender. Aber für den Winter ist ja zumindest die Option da, Jovan Mijatovic zu verpflichten. Sein Vertrag läuft, seine Leihe läuft bis 31.12. Dann gibt's eine Kaufoption. Knapp 4 Millionen hat Benny hier irgendwann mal erzählt. Und das würde den Serben natürlich zum absoluten teuersten Spieler der Eintracht aller Zeiten machen. Mal gucken.
Aber wenn du diese Kaufoption ziehst, dann behältst du ihn ja wahrscheinlich nicht ein halbes Jahr, sondern dann hat er bis zum Winter 20 Butzen gemacht. Und irgendwer greift zu für 8.
Ja, das wäre natürlich auch ein ideales Modell, wenn du ihn, der überzeugt dir komplett, Eintracht holt ihn für 4 und verkauft ihm verkauft ihn am 31.01. für 16 Millionen zum FC Burnley.
Ja. Eintracht-like wäre aber, es wird bezahlt und dann zerlegt er sich im Skiurlaub also das Silvester. Knie oder so.
Ja, genau. Das wäre tatsächlich Eintracht-like und wir haben darüber nie gesprochen, um das Ganze nicht zu jinxen, wie man so schön sagt. Und am Sonntag haben wir noch ein Kaderthema oder sowas? Wolltest du noch dazu irgendwas erzählen?
Ich glaube, da sind wir fürs Erste durch und hoffen auf ein bisschen Bewegung jetzt nach dem Trainingsstart. Auch da wird sich ja sicherlich herauskristallisieren. Vor allem dann, wenn der Cheftrainer wieder da ist. Wer schafft's? Wem wird vielleicht noch nahegelegt? Sucht ihr mal was Neues? Wer wird in die dritte Liga verliehen oder sonst wohin? Mhm. Auch da stehen, denke ich, noch ein paar Entscheidungen an. Und gehen wir jetzt mal davon aus, bei allem Glück, dass wir ihm wünschen, dass Lars Kornetka nächste Woche wieder in Braunschweig ist, oder?
Ja, spielt Donnerstagabend gegen Spanien mit Österreich. Und dann Rückflug kurz nach Hause nach Düsseldorf. Einmal die Unterhosen umwechseln und ab nach Braunschweig. In Braunschweig ist ja am Sonntag das erste Testspiel gegen die Freien Torner. Und am Montag ist wahrscheinlich dann Lars Kornetka wieder da.
Oder es gibt die Sensation gegen Spanien.
Ja, das könnte natürlich passieren. Ja.
Aber was gibt's denn noch? Immer noch kein neues Trikot? Vielleicht gibt es das zum Trainingsstart, so als kleine Überraschung.
Das wäre eine flippige
Social-Teaser vorneweg. Was würdest du dir wünschen?
Ich bin ja wirklich Fan von so klassischen Sachen. Ich fand das blaue Auswärtstrikot in der vergangenen Saison super. Ich hätte es noch besser gefunden, wenn nicht diese Butterflecken drauf gewesen wären, die das Braunschweiger Land symbolisieren sollten. Ich fand das Heimtrikot eigentlich auch stabil und natürlich Favorit das Auswärtstrikot, das schwarze. Das ja leider dann erst im Winter wirklich verfügbar war, als kaum mehr Trikots getragen wurden. Zumindest die zweite Version, glaube ich. Ne? Die erste war ja so rasch ausverkauft, dass die Nachbestellung dann nicht mehr rechtzeitig kam. Ja, ich bin super gespannt. Also ich freue mich richtig drauf. Bin wirklich mega gespannt.
Ich hätte Bock auf ein gestreiftes.
So nadelstreifenmäßig?
Das hatten wir ja mit dem Puma-Schlafanzug.
Mhm, ja.
Also ein richtiges gestreiftes.
Also mit so breiten Streifen, blau und gelb? Auf Umbro
haben ja, wir oder schon. So, weiß nicht, so Brustring, könnte ich mir auch vorstellen.
Also ich, ja, sehe ich auch, aber ich finde wirklich so ganz klassische einfarbige Dinger mit vielleicht, also ein gelbes mit so blauen Elementen im Ärmel, im Kragen, das finde ich richtig stabil.
Ja, und ich finde auch immer, Umbro macht es in der Premier League ganz oft so, dass die so geile Ärmelbündchen und Kragen haben, genau. Die so nochmal so leicht geringelt sind. Ich glaube, bei West Ham haben sie das ziemlich häufig, das würde ich in Braunschweig auch mal feiern. Und auswärts hätte ich, also könnte ich mir irgendwie sowas Dunkelblaues vorstellen oder mal so ein Stadttrikot, so in Braunschweig Stadtfarben. Mhm. Also nicht in Rot, um Gottes Willen, aber in Weiß mit roten, einfach nur so clean mit im Braunschweiger Löwen-Look.
Ja, zumal man ein blaues Auswärtstrikot ja fast.
Kannst du da nicht machen, wenn du. Wenn du ein gestreiftes Trikot hast. Ne? Ja. Deswegen musstest du da eh auf eine andere Variante umswitchen.
Zumal die ganze zweite Liga ja ohnehin blaue Heimtrikots hat. Also 9 Vereine davon, glaube ich, wenn man das mal als runterguckt. Hertha, Karlsruhe und Co. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, die zeigen das Ding am Freitag einmal raus. Fände ich richtig cool. Coole
Sache. Weiß gar nicht. Letztes Mal kam es auch erst relativ spät. Im Trainingslager hat die Mannschaft noch Puma getragen. Mhm.
Ja,
also
na gut, da war gerade der Ausrüsterwechsel. Jetzt ist ein Jahr später, da sollten sie pünktlichst da sein.
Das wäre schön. Ja, ansonsten Spielplan, wollen wir noch ein bisschen orakeln. Ich sage, es geht auf irgendeinem Freitagabend nach Heidenheim, früh auswärts nach Magdeburg. Derby ist im Herbst und im Frühjahr.
Meinst du das Derby gegen Hannover oder das Derby gegen Wolfsburg?
Das Derby um das gegen fast noch mal Wolfsburg ist bestimmt so ein lausiges, das erste Spiel ist bestimmt so lausig im Dezember.
Könnte
so
sein.
So eins der letzten Spiele vor Weihnachten.
Dann würde ich es zumindest wieder mitbekommen, wenn ich ab Mitte November wieder da bin. Mal gucken. Ich bin gespannt. Also ja, kann natürlich alles passieren. Keine Ahnung, bin kein Orakel. Hast du denn sonst noch was auf dem Schirm hier nach deiner Abwesenheit? Willst du noch irgendwas loswerden in Richtung der Leute?
Eigentlich
so,
nicht.
Dass sie dir gefehlt haben, dass du die vermisst hast, dass du.
Ich sehe sie ja nicht.
Stell sie dir doch vor. Aber ja, hier 10.000 Frank Kunatz.
Schöne Grüße. freue mich auf euch. Die nächsten 2 Wochen sind wir ja hier noch zu zweit. Danach habe ich den Ole hier an der Backe.
Dann hast du den Ole hier an der Backe. Ja, tschüss, ne?
Ja, würde ich auch sagen.
Bis dann.
Tschüss.